Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen und das sind unsere Schwerpunkte. Die USA wollen Roman Polanski und stellen ein Auslieferungsgesuch, trotz weltweiter Proteste. Der britische Premier Gordon Brown versucht, seiner müden Partei Auftrieb zu geben und schlechte Umfragewerte vergessen zu machen. Und kämpfen gegen die Krise und um mehr Leser. Nach der NZZ präsentiert sich auch der Tagesanzeiger im neuen Kleid. Am Mikrofon heute Morgen sind Nicole Frank und Regula Siegfried. Sie hat die Meldungen in der Übersicht.
Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles hat das definitive Auslieferungsgesuch für Roman Polanski angekündigt. Bisher lag der Schweiz erst ein provisorisches Gesuch vor. Der französische Konsul in der Schweiz sowie der polnische Botschafter haben Polanski im Gefängnis besucht. Ebenso seine Ehefrau, die Schauspielerin Emmanuelle Seignier. Vor den Medien in Paris sagte sie später, ihr Mann sei zwar schockiert, aber kampfeslustig. In den USA ermittelt der Geheimdienst im Zusammenhang mit einer Online-Umfrage. Darin wurden die Internetnutzer gefragt, ob Präsident Obama umgebracht werden sollte. Die Befragung war am Samstag auf Facebook erschienen und richtete sich offensichtlich gegen die Krankenversicherungspläne des Präsidenten. Facebook erklärte, die Befragung sei nicht von den Betreibern auf die Seite gestellt worden, sondern von einer Einzelperson, die ein Zusatzprogramm benutzt habe. Dieses sei inzwischen abgeschaltet worden. Flugzeuge und Schiffe in der EU sollen bis im Jahr 2020 deutlich weniger Treibhausgase ausstoßen. Die EU-Kommission will, dass der Ausstoß gegenüber 2005 bei den Flugzeugen um 10 und bei den Schiffen um 20% verringert wird. Vor allem große Schifffahrtsnationen wie Italien und Griechenland stehen den Plänen kritisch gegenüber. Mit einer Radaranlage an der Schweizer Grenze will Italien jetzt Steuersünder aufspüren. Ein erster mobiler Apparat wurde in Pontechiasso eingerichtet, weitere sollen in den nächsten Tagen folgen. Die italienische Finanzpolizei will mit dem Gerät die illegale Ausfuhr von Geld, Wertpapieren, Gold und Edelsteinen aufdecken. Personen, die mit mehr als 10.000 Euro erwischt werden, drohen eine Geldstrafe und eine Untersuchung wegen Geldwäscherei. In Italien wird vermutet, dass sich etwa 500 Milliarden Euro illegal im Ausland befinden. In Frankreich erregt der Selbstmord von rund 2 Dutzend Mitarbeitern des Konzerns France Telecom Aufsehen. Die Reihe der Selbsttötungen begann vor 1,5 Jahren. Zuletzt stürzte sich ein 51-jähriger Beschäftigter in einem Callcenter von einer Brücke unweit von Genf. In einem Abschiedsbrief nannte der Familienvater das Arbeitsklima bei France Telecom als Motiv. In den vergangenen Jahren wurden im Konzern 22.000 Stellen gestrichen und 7.000 Mitarbeiter versetzt. Der deutsche Bundesliga-Fußballclub Hertha Berlin hat seinen Schweizer Trainer Lucien Favre entlassen. Hertha Berlin hat 6 Spiele hintereinander verloren und liegt auf dem letzten Tabellenplatz. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.789 Punkten plus 1,3%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.060 Punkten plus 0,5%. Der Dollar wird zu einem Franken 03,28 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,04 beziehungsweise zu einem Dollar 46,28. Das Wetter heute Dienstag, meist sonnig, im Mittelland am Vormittag Nebelfelder, Höchsttemperatur um 21 Grad, im Tessin bis zu 25 Grad.
Sie hören heute Morgen auf DRS 1, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Es ist 6.04 Uhr. Auch 2 Tage nach der Festnahme des Filmregisseurs Roman Polanski bei seiner Einreise in die Schweiz bleiben die US-Behörden hart. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles bereitet das definitive Auslieferungsgesuch vor. Anders als etwa in Frankreich, wo Polanski lebt, stößt das in den US-Medien sehr wohl auf Verständnis. Peter Vögeli.
Es war nicht das Top-Thema, Aber kein Medium in den USA hat die Verhaftung von Roman Polanski in Zürich ausgelassen.
Roman Polanski is one of the world's most famous directors.
Movie director Roman Polanski.
And Roman Polanski, sex criminal, filmmaker, and Hollywood is trying to free him.
Morgan Neal, CNN, Zürich.
Insgesamt allerdings äußerten sich die amerikanischen Medien zurückhaltend. Polanski ist ein Star, aber Sex mit einem minderjährigen Mädchen ist auch 30 Jahre nach der Tat kein Kavaliersdelikt in den USA. Sogar in einem Meinungsartikel in der Washington Post verteidigte ein Kolumnist die Verhaftung Polanskis. Dennoch stellen auch die US-Medien die Frage, warum Polanski ausgerechnet jetzt verhaftet wurde. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Los Angeles bekräftigt ihren Willen nach einer Auslieferung Polanskis. Dem provisorischen werde ein definitives Auslieferungsgesuch nachfolgen.
Peter Vögeli aus den USA. In Frankreich und Polen hingegen sorgt die Verhaftung von Roman Polanski für großen Wirbel, bis in Regierungskreise. Der polnische Außenminister hat sich gemeinsam mit dem französischen Amtskollegen an US-Präsident Obama gewendet, mit der Bitte, Polanski zu begnadigen. Inlandredaktorin Andrea Jacki hat mit Markus Mohler über diese Verhaftung gesprochen. Er ist Dozent für öffentliches Recht an der Universität Basel. Sie bat ihn zunächst darum, die Verhaftung Polanskis rechtlich einzuordnen.
Mit den Vereinigten Staaten hat die Schweiz ein Auslieferungsabkommen von 1990, das die Vertragsparteien verpflichtet, Personen, die gemäß den zuständigen Behörden des ersuchenden Staates ausgeschrieben werden, zu verhaften, auch auszuliefern. Damit ist es notwendig, jemanden zunächst in die provisorische Auslieferungshaft zu nehmen.
Es gab bereits heftige Kritik von den Kulturschaffenden einerseits aus unserem Land selber, aber auch beispielsweise massive Kritik aus Frankreich an dieser Verhaftung. Wie muss man sich staatsrechtlich einschätzen? Hat das jetzt Folgen? Was hat das für eine Bedeutung?
Also zunächst gilt für alle genau das gleiche Recht, auch für berühmte Persönlichkeiten. Und hier nur irgendeine Ausnahme machen zu wollen, würde das Gleichbehandlungsgebot nach der Schweizerischen Bundesverfassung verletzen. Auch diplomatische Interventionen oder politischer Druck hat hier meines Erachtens eigentlich keinen Platz. Die Schweiz hat bis jetzt mit der Festnahme und der Versetzung dieser Person in die provisorische Auslieferungshaft nur ihre rechtlichen Verpflichtungen gegenüber einerseits dem Schweizerischen Bundesgesetz über Rechtshilfe und Auslieferung und andererseits gegenüber dem Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten erfüllt. Mehr nicht.
Da kommt doch deutlich heraus, Sie denken, da wurde richtig gehandelt von den Schweizer Behörden.
Ich glaube, sie konnten gar nicht anders handeln, als dass jetzt eben dieses Gesetz und diesen Vertrag erfüllten, indem sie die vorläufige Festnahme anordneten.
Also Sie verstehen die Empörung nicht, die da jetzt kommt?
Eigentlich nicht. Die schweizerischen Behörden haben jetzt diesen Auslieferungsvertrag angewandt. Sie sind dazu verpflichtet. Und es ist vielleicht etwas eigenartig, dass das jetzt gerade in einem Fall mit Delikten, die man als besonders verwerflich, so verwerflich anschaut, dass man sie als unverjährbar erklärt hat, jetzt gerade hier interveniert, man solle das Recht nicht vollziehen.
Das sagt Markus Mohler. Er ist Dozent für öffentliches Recht an der Universität Basel. Das war Markus Mohler zur Verhaftung von Roman Polanski. Die Schweiz übernimmt im November für ein halbes Jahr die Präsidentschaft des Europarates. Lange sah es danach aus, als müsste sich die Schweiz während der Zeit an der Spitze dieses Gremiums vor allem damit herumschlagen, einen Streit zu schlichten. Die beiden wichtigsten Gremien des Europarates waren sich nämlich uneinig über die Person des neuen Generalsekretärs. In dieser Frage scheint nun eine Lösung gefunden zu sein. Fredrik Steiger.
Der Ministerrat des Europarates will unbedingt einen ehemaligen Regierungschef als neuen Generalsekretär. Das Parlament jedoch will gerade keinen Politiker aus einer Machtelite, sondern lieber einen profilierten Parlamentarier. Weil der Ministerrat die Kandidaten vorschlägt, aber das Parlament sie wählen muss, ist die Situation in Straßburg seit Monaten blockiert. Damit deswegen nicht der ganze Europarat und sein Ruf leidet, lenkt nun das Parlament ein, zähneknirschend, wie die Worte von Parlamentspräsident José María de Puig klarmachen.
Sui di pare con i miei ministri, mi pure
Man sei nach wie vor nicht einverstanden mit dem Prozedere und den Kandidatenvorschlägen. Aber man wolle die Blockade überwinden. Es könne nicht sein, dass der Europarat weiterhin ohne Chef sei. Deshalb dürfte nun heute doch noch ein Nachfolger des Briten Terry Davies gewählt werden. Favorit ist der frühere sozialdemokratische Ministerpräsident Norwegens, Torbjørn Jagland. Am meisten erleichtert, dass die Wahl zustande zu kommen scheint, ist die Schweiz. Denn falls auch jetzt kein Generalsekretär gewählt würde, fiele ein Schatten auf den im November beginnenden Schweizer Vorsitz im Europarat. Nichts würde dann aus den großen Ambitionen, die Bundespräsident Hans-Rudolf Merz eben noch vor der UNO ankündigte.
La protection des droits de l'homme, tout comme la promotion de la démocratie et le renforcement des règles de droit constitueront les priorités de la présidence de la Suisse au Conseil de l'Europe.
Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat stärken, so wolle die Schweiz Zeichen setzen. Die Chancen sind jetzt wieder intakt, dass sie diese Ziele verfolgen kann und nicht monatelang Krisenmanagement betreiben muss.
Am Parteitag der Labour-Partei im südenglischen Badeort Brighton hält Premier Gordon Brown heute seine Grundsatzrede. Brown, dessen Umfragewerte schlecht sind wie selten zuvor und dessen Partei müde und kraftlos wirkt. Das sind schlechte Vorzeichen für die Wahlen nächsten Frühling. Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot berichtet.
Es ist eine demoralisierte Partei, die sich in Brighton trifft, ausgelaugt, verbraucht und pannenanfällig. Die Meinungsumfragen bilden einen stabilen Rückstand Labours auf die Konservativen von rund 15 Prozentpunkten ab. Daran ist auch der Steuermann, der erschöpfte Gordon Brown, mitschuld. Ihm scheint nichts gelingen zu wollen, der Respekt vor ihm schmilzt. Es ist zugegebenermaßen kein günstiger Zeitpunkt, britischer Politiker zu sein. Nicht so sehr wegen der kaum verheilten Spesenaffäre des Parlaments, als vielmehr wegen gänzlich leerer Kassen. Das Vereinigte Königreich budgetiert für dieses Jahr ein Haushaltsdefizit von fast 300 Milliarden Franken. Da bleibt kein politischer Gestaltungsspielraum. Bis vor kurzem hatte Brown gehofft, er könne die Konservativen als blindwütige Sparer darstellen und sich selbst als großzügigen Onkel.
We are the party of growth, we are the party of jobs.
Wir sind die Partei des Wachstums und der Beschäftigung. Aber vor ein paar Tagen musste sich selbst Browns Dickschädel anders besinnen.
Labour will cut costs, cut inefficiencies, cut unnecessary programs and cut lower priority budgets.
Labour werde Kosten senken, Verschwendung abbauen, Unnötiges und bloß Wünschenswertes streichen, also auch sparen. Es gibt gar keine Alternative. So oder so scheint vieles, was an diesem Parteitag verkündet wird, wie eine Reprise von Alice im Wunderland. Denn die Labour-Partei wird die Geschicke Großbritanniens kaum mehr lange bestimmen. Da kann Gordon Brown lange seine eigene Auferstehung vorhersagen.
I have had to fight in my life for everything I've got.
Er habe immer für alles kämpfen müssen. Rückschläge seien eine Chance. Er werde nicht kapitulieren.
A setback can either be a challenge or you roll over. I do not roll over.
Grimmig entschlossen geht Brown also in die nächste Runde.
Es ist 6.13 Uhr, zurück in die Schweiz. Die Tageszeitungen, die etwas kosten, stecken in der Krise. Die Inserate bleiben aus, immer härter werden sie von Gratiszeitungen und Online-Medien konkurrenziert. Verschiedene Zeitungen reagieren und passen ihr Aussehen und Konzept den veränderten Lesegewohnheiten an. Letzte Woche war es die NZZ, von heute an ist es der Zürcher Tagesanzeiger. Beat Soldermann hat in der neuen Ausgabe geblättert.
Was zuerst auffällt, der neue Tagesanzeiger liefert Lesestoff, mehr fast als der alte. Das mag tatsächlich so sein, könnte aber auch mit dem neuen Layout zusammenhängen, das textlastiger, schwerer daherkommt, schwerer gar als bei der neuen NZZ. Das heißt, weniger weiß, weniger Luft, weniger unterschiedliche Schrifttypen, ruhiger auch. Der neue Tagesanzeiger will ganz offensichtlich ein Kontrastprogramm liefern zu den kurzen, knappen Texten in den Gratiszeitungen und den Online-Medien, will vermehrt auf die Stärke der klassischen Tageszeitung setzen, erklären, warum etwas ist, statt nur sagen, was ist. Ob dies inhaltlich allerdings auch immer und erst noch mit reduziertem Redaktionsbestand durchgezogen werden kann, muss der Tagesanzeiger zuerst beweisen, über die erste Ausgabe hinaus. Nicht ganz in dieses Konzept passt, dass der Tageskommentar nicht mehr prominent auf der Front zu finden ist, sondern etwas versteckt auf Seite 2. Die Meinungsseite hingegen ist an gewohnter Stelle geblieben. Was weiter auffällt, das sind die großen Fotos, an die man sich zuerst noch etwas gewöhnen muss, die aber meistens originell sind und auffallen. Zum Beispiel ein Magnum-Foto von Roman Polanski im Kulturteil. Und schließlich, auch der Tagesanzeiger kommt künftig mit weniger Bünden daher. Statt 6 sind es ab heute deren 4, einer mehr als bei der NZZ. Fazit: Der Tagesanzeiger hat sich aufgefrischt, zum ersten Mal seit 12 Jahren. Nicht revolutionär, aber bei der Lektüre der Zeitung realisiert man, es war Zeit.
Medienredaktor Beat Zoltermann. Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Verantwortlich heute Dienstag ist Erich Wies, mein Name Nicole Frank.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.